Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Completely different. Genau, jetzt starten wir. Das lassen wir einfach drauf. Auch egal. Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder zum Thema Fledermäuse. Und das freut mich, weil da kann ich auch noch eine ganze Menge lernen. Da weiß ich nämlich so viel auch noch gar nicht drüber. Auch wenn ich mich natürlich höchst professionell vorbereitet habe. Aber möglich macht es, dass wir über Fledermäuse reden, dass ich eine Gesprächspartnerin habe. Und zwar eine sehr nette und sehr kompetente. Und das ist meine Lieblingsfrauke, die Frauke Krüger vom NABU Ruhr. Hi Frauke.
Hallo, hi.
Wieso weißt du denn so viel über Fledermäuse eigentlich?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Man weiß ja, dass man nichts weiß, aber ja, weil ich mich, glaube ich, schon einfach sehr lange damit beschäftige. Also ja, sie jetzt schon.
Du hast auch promoviert dazu.
Genau, genau. Also ich habe während des Studiums in Münster habe ich ehrenamtlich schon mit Fledermäusen angefangen, damals beim NABU. Und ja, das war aber auch reiner Zufall und dann mich da immer weiter mit beschäftigt. Und dann, ja, am Ende dann sogar meine Promotion drüber geschrieben. Ja.
Was war das denn wohl für ein Thema?
Ja, Fledermäuse. Ja, Fledermäuse. Was die alles fressen und ja, wie man sie anhand ja, unterscheiden kann im Prinzip. Also nach dem Motto, frei nach dem Motto, you are what you eat, dass man ja anhand der Nahrung quasi, die man dann in den Kotresten quasi identifiziert hat, sagen konnte, welche Art es ist und wie die sich unterscheiden und aufsplitten in den.
Gut, du hast da halt jetzt im NABU angefangen, dann promoviert. Woher kommt denn überhaupt diese Begeisterung? Du hättest ja jetzt auch Kopfweiden schneiden können oder Gebäudebrüterkästen aufhängen oder irgendwas. Ja, also wieso eigentlich Fledermäuse?
Ja, das ist wirklich tatsächlich wirklich zufällig gewesen, dass das während des Studiums gab es halt diese AG, die sich mit Fledermäusen beschäftigt hat und die Leute waren nett und ja, Fledermäuse natürlich nachts aktiv. Säugetiere sind sowieso immer nett, weil sie so kuschelig sind. Und das war einfach alles im Gesamtpaket unheimlich spannend und dann habe ich da mitgemacht und es ja habe da sofort Feuer gefangen für die Artengruppe.
Du hast dich um Fledermäuse gekümmert, weil sie kuschelig sind.
Ja, naja, es ist vielleicht unterschwellig, mag das auch mit reingespielt haben.
Ich wusste gar nicht, dass man mit denen kuscheln kann. Also ja. Dass die kuscheln, ja, ja. Aber ja.
Doch, okay. Also direkt kuscheln, aber sie sind schon sehr, sehr süß in der Hand zu halten mit dem flauschigen Fell.
Ja, sie sind ja schon irgendwie speziell. Du hast schon gesagt, nachtaktiv, sie können fliegen, sie halten auch Winterschlaf, sie haben irgendwie Fell, sehen ein bisschen aus wie Mäuse, darum heißen die wahrscheinlich auch Mäuse, so, ja. Haben mit ihnen ja. Aber irgendwie nichts zu tun. Es gibt auch diesen kleinen Gruselbezug, häufig in den Medien, wenn es auch um die mögliche Übertragung von Krankheiten geht, da gibt es auch sowas,
ja,
war ja jetzt auch bei Corona, gab es früher auch schon mit Tollwut und solche Geschichten, also das ist auch immer so ein böses Drohszenario, was damit schwingt. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Sympathien, gibt es Kindergeschichten und wir sehen auch beim NABU, nicht nur bei unserem NABU Ruhr, wo es auch Fledermausgruppen gibt, sondern auch bei anderen Ortsgruppen, dass einfach diese Fledermausführungen immer sehr, sehr gut besucht sind.
Ja, ja, also du hast das gut beschrieben. Also es ist einfach, Fledermäuse vereinigen einfach unheimlich viele faszinierende Aspekte und berühren uns in vielen Lebensaspekten, sag ich mal. Also das ist natürlich, also von früher her hat man auf jeden Fall diesen Gruselfaktor oder eher so dieses Mythische, hat das eher mal mit dem Teufel in Verbindung gebracht und eher mit dem Dämonischen. Also auf alten Darstellungen haben die Teufel immer Fledermausflügel und auch Drachen haben immer Fledermausflügel.
Ja, stimmt.
Das ist immer so dieses Dämonische, Diabolische.
Das sind immer so diese ledrigen Flughäute.
Genau, genau.
Und dann kommen die ja häufig auch noch aus einer Höhle raus.
Genau,
ne?
Eben. Die ist ja immer nachts unterwegs und man konnte sie nie so recht fassen. Und also das war bei uns zumindest in Mitteleuropa auf jeden Fall eher sowas Diabolisches. Wenn man woanders guckt, in Südamerika war es eher eine Gottheit, in China ist es ein Glückssymbol. Also das auf jeden Fall haben Fledermäuse auch da früher schon immer eine große Bedeutung gehabt irgendwie. Ob eher negativ oder positiv, das kommt halt darauf an, wo man da geboren wurde tatsächlich, auf welchem Kontinent.
Ja, du sagst, es ist kulturell dann auch einfach sehr unterschiedlich, hat ja vielleicht auch damit zu tun, wo halten die eigentlich Winterschlaf und wo nicht, ne? Also wo sind sie vielleicht auch bei Helligkeit eher nochmal zu sehen oder wo sind sie wirklich einfach Geschöpfe der Nacht?
Ne? Ja, genau, also das ist auch natürlich auch so ein bisschen mit der Bedeutung vielleicht zu tun. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit zum Beispiel in Südamerika die Menschen schon wussten oder ahnten, was für eine Bedeutung Fledermäuse haben. Weil gerade in Südamerika sind sie enorm wichtig für Bestäubung von Pflanzen, Kakao, Papaya, Mango, Bananen, also ganz viele Agaven. Ohne Fledermäuse gibt es kein Tequila. Also hat da wirklich eine große Bedeutung.
Ohne Fledermäuse kein Tequila.
Ja, das ist
tatsächlich. Wusste ich nicht.
Ja.
Das geht über die Bestäubung.
Oder? Ja, genau. Also weil die Agaven über weit verstreut sind in Mexiko und damit die genetische Vielfalt erhalten bleibt, brauchen die halt Bestäuber, die auch dann weit unterwegs sind. Das sind halt die Fledermäuse, die bestäuben da die Agaven und führen oder tragen halt dabei zu einer genetischen Diversität der Agaven.
Klappt und gut übers Fell wahrscheinlich dann auch.
Genau,
ne?
Richtig. Ja, genau. Die fressen oder trinken den Nektar und dabei nehmen die dann halt den Pollen im Fell auf und tragen die dann auch wie die Bienchen von Blüte zu Blüte und sehen dann tatsächlich auch lustig bepudert aus. Also, ja.
Gibt es da eigentlich auch so spezifische Bestäubungsmuster, also dass sich Pflanzen an den Bestäuber angepasst haben,
ja,
wie man das auch von Insekten kennt, auch diese Steuerung mit Duftstoffen, also was ja wirklich schon höchst komplex teilweise ist.
Ja, es gibt tatsächlich einen dokumentierten Fall, also man spricht ja dann von Koevolution, also wo sich die Pflanze wirklich auf den Bestäuber eingestellt hat, also gemeinsam weiter evolviert hat. Und da ist es tatsächlich so, da geht es dann nicht über Duftstoffe, sondern das ist ja auch die Besonderheit bei Fledermäusen, geht ja alles über die Akustik. Und die Fledermäuse erkennen, ob der Nektar gut gefüllt ist in der Pflanze oder nicht, anhand von Blättern, die dann entweder stark oder weniger stark gewölbt sind und dann ein ganz bestimmtes Echo erzeugen. Also die Pflanze sagt Bescheid, hier bei mir ist der Nektarstand gerade gut, komm mal vorbei, hier kriegst du gerade was, oder eher nicht. Das ist also tatsächlich schon nachgewiesen. Ganz
gibt es denn Pflanzen, die da auch tricksen?
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es das, also eigentlich ist die Pflanze immer darauf angewiesen, dass jemand vorbeikommt. Also für sie würde sich das nicht so lohnen, zu tricksen. Fledermäuse dann schon eher, oder es gibt tatsächlich auch so Nektarräuber oder sowas, die halt gar keine Lust haben, zu bestäuben, sondern die nur den Nektar wollen. Aber die Pflanze ist schon immer darauf aus, dass da tatsächlich auch bestäubt wird.
Ja, okay, meine Frage von vorhin zielte ja auch so ein bisschen drauf. Wir kommen jetzt eigentlich schon ein bisschen schon in spezielle Fragen, macht mir aber gar nichts. Wir kommen immer von Hütchen auf Stöckchen, das kennen wir schon. Vielleicht vorneweg, Frauke und ich, wir sind halt hier beim selben NABU Ruhr. Ne, Frauke ist da die Vorsitzende, ich bin zuständig für die Greifvögel und wir machen zusammen einen Ornithologie-Jahreskurs, wer sich dafür interessiert. Ihr wisst, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber 2024 sind noch ein paar Plätze frei.
Ja,
also da könnt ihr Link auch in den Shownotes finden. Das noch so am Rande. also von daher, wir kennen das schon, dass wir so ein bisschen von Hütchen auf Stöckchen kommen. Nee, aber meine Frage von vorhin zielte darauf, das ist doch bei Pflanzen so, dass die auch Mechanismen entwickelt haben, die verhindern sollen, dass jetzt zum Beispiel eine Hummel mit ihrem Pollen auf eine andere Pflanze fliegt, auf eine Artfremde und da ihren Pollen abstreift. Also, dass sie wirklich gucken, also, dass entweder die Blütenform so geformt ist, dass nur bestimmte Insekten da reinkommen oder dass es so eine Duftsteuerung gibt, dass die dann nicht in die Nachbarblüte fliegen, sondern weiter wächst zum Beispiel. Also, da gibt es ja einfach verschiedene Bestäubungsstrategien auch auf pflanzlicher Seite. Und da hätte mich jetzt interessiert, gibt es eigentlich auch solche Bindung von einer Pflanze zu einer Fledermausart?
Genau, also das ist tatsächlich jetzt in dem Fall, also zu einer Art eher nicht. Also das ist tatsächlich nur, dass die Fledermäuse, also nektarfressende Fledermäuse, ist jetzt eine Gruppe auch in Südamerika, die es sonst auch gar nicht gibt. Also nur in Südamerika werden da wirklich Nektar gefressen. Das andere sind dann wieder größere Flughunde, die das machen. Da gibt es dann eher die Anpassung an Fledermäuse. Also jetzt, dass es eine einzelne Art ist, eher nicht, weil das natürlich dann auch für eine Pflanze dann auch so ein bisschen riskant ist, natürlich, sich nur auf eine Art zu spezialisieren. Das gibt es in ganz diversen Systemen natürlich, so bei Faltern auch, dass dann wirklich nur eine Falterart oder sich die Pflanze nur auf eine Falterart spezialisiert. Aber in der Regel hat man meistens, dass sie sich eher auf Gruppen spezialisieren. Also das in Südamerika sind es dann nicht nur die Fledermäuse, dann auch zum Beispiel Kolibris dann da bestäuben. Aber man hat schon Pflanzen, die sich explizit auf Fledermäuse spezialisieren, die dann zum Beispiel auch vor allem nur nachts blühen. Und die dann auch zum Beispiel von der Farbe her schon auffallen, weil sie gar nicht so bunt sind, sondern eher so ultraviolette Strahlen reflektieren, was Fledermäuse sehen können. Oder halt dann auch so einen Moschusgeruch haben, also jetzt nicht besonders betörend für uns riechen, aber für Fledermäuse scheinbar sehr ansprechend sind. Und meistens auch gut erreichbar sind für die Fledermäuse. Die hängen irgendwo mitten im Luftraum im Wald, sodass die Fledermäuse da gut ranfliegen können und wieder weiterfliegen können. Also das sieht man.
Obwohl, ich glaube, Moschus ist für uns auch ganz attraktiv. Ja. Ist ja in den Parfums, glaube ich, auch immer drin. Ist wahrscheinlich wie immer eine Frage der Dosis.
Genau, richtig. Das macht's,
ja. Interessant übrigens, vielleicht so ein kleiner Fun-Fact am Rande, der natürlich auch gnadenlos das Thema verlässt. Ich habe mal einen Vortrag über Luchse gehört und haben die Luchsforscher dann auch erzählt, also die arbeiten ja viel mit Duftstoffen, weil die Luchse sind ungefähr genauso gut zu beobachten wie Fledermäuse oder wie manche der Fledermäuse, nämlich fast gar nicht, und die machen das viel mit Wildtierkameras an Lockstäben mit Duftstoffen, und die haben dann natürlich ziemlich viel an Duftstoffen experimentiert, was am besten geht und am besten ging. Obsession for Man. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da ist auch ein Moschus mit drin. Nee, es ist schon ganz lustig. Also ich meine, Baldrian ging auch, das werden jetzt vielleicht viele Katzenfreunde vermuten, aber das war doch mit Abstand, war das doch der Spitzenreiter der Attraktivität.
Bei Mücken sind es gebrauchte Socken.
Oh, fein, ja. Ja, ich habe Barfußschuhe. vielleicht auch zu deinem Promotionsthema, oder wir haben ja gerade auch schon gesprochen über Nahrung jetzt. Mhm. Es gibt ja schon ganz viele Arten. Ich habe jetzt auch gelesen in der Vorbereitung, doch viel mehr, als ich so dachte weltweit, auch viel mehr in Deutschland, als ich dachte, und natürlich auch weit mehr, als ich kannte. Und da ist ja die Nahrungsbeschaffung auch sehr unterschiedlich. Ja, also am Ende sehr, also wirklich schon fast fulminante Größenunterschiede und auch Ernährungsstrategien. Ja. Magst du kurz einen Überblick geben?
Ja, also das ist tatsächlich, also Fledermäuse sind in vielerlei Hinsicht besonders, und das ist, dass sie ja zur artenreichsten Säugetiergruppe gehören nach den Nagetieren, und das sieht man tatsächlich an den Ernährungsstrategien, weil es unheimlich viele verschiedene gibt. Wir haben da jetzt gerade die Nektar fressen oder Pollen, also so Blumenfledermäuse im Prinzip. Und dann gibt es aber natürlich auch welche, die Blut fressen. Also tatsächlich ja der echte Vampir. Drei Arten, die sich tatsächlich von Blut ernähren, von Säugetierblut oder Vogelblut. Es gibt andere, die fangen Fische, haben sich darauf spezialisiert. Andere tatsächlich auf Frösche, die sich auf Feigefrösche spezialisiert haben. Und also alle Arten von Vertebraten. Also andere, die auch andere Fledermäuse fressen. Gerade in den Tropen ist da eine unheimlich hohe Diversität. Und dann natürlich noch es sind so 70% der Fledermausarten, die vor allem Insekten fressen. Auch bei uns. Also bei uns fressen ja eigentlich alle nur Insekten. Also bei uns muss man keine Angst vor Blutsaugern haben. Das ist schon mal.
Aber ich glaube auch, die Wasserfledermaus fängt auch schon mal ein Fischchen, ne?
Das ist richtig, ja, genau. Also sehr gut vorbereitet. Ja. Genau, richtig. Es gibt tatsächlich die Wasserfledermaus, und dann im Mittelmeerraum gibt es noch so eine, die Langfußfledermaus, die tatsächlich auch schon mal Fische fangen. Und die Teichfledermaus vermutet man das auch. Hat man das auch schon über DNA nachgewiesen. Das kann tatsächlich da schon mal, die sind da nicht so ganz drauf spezialisiert, wie zum Beispiel in den Tropen, die Hasenmaulfledermaus. Das ist wirklich ein irres Tier. Die hat riesige Füße und wie so Rechen, und dann fliegt die damit halt und zieht die so durchs Wasser und fängt damit dann die Fische raus. Also die merkt das dann, wenn irgendwo Fische die Wasseroberfläche durchbrechen, weil die da rumzappeln, weil es da vielleicht viel zu fressen gibt. Dann fliegt die los und mit ihrem Rechen zieht die dann da wirklich die Fische aus dem Wasser.
Hört sich an, als ob man die auch in Kläranlagen gebrauchen könnte.
ja, wahrscheinlich.
Aber wie machen die das überhaupt? Ich meine, was ja wahrscheinlich schon viele Menschen auch in Deutschland wissen, ist die Jagd mit dem Ultraschall. Mhm. Insekten dann im Dunkeln auch so lokalisieren, sich selber so zurechtfinden. Wie ist das denn bei der Jagd auf Fische? Ist das dann nur, wenn die an der Oberfläche sind, genau, und da Verwirbelung machen? Ja. Oder machen die das ohne Ultraschall? Oder haben die Ultraschall, der auch ins Wasser reicht? Also ja, wie funktioniert denn das?
Ja, eigentlich? Das ist tatsächlich über diese, also wenn die Oberfläche so durchbrochen wird, dann entstehen halt kleine Wellen, und das gibt dann ein ganz bestimmtes Echosignal, dass die Fledermaus weiß, okay, da sind jetzt Fische unterwegs. Das ist natürlich so ein bisschen Trial and Error. Also die zieht dann einfach mal da durch, weil sie meint, dass da jetzt gerade Fische sind, und hat dann auch meistens Glück. Also das passiert tatsächlich über die direkt über die Echoortung. Aber es ist schon richtig, es gibt auch noch andere Echoortungsstrategien. Also das ist auch sehr, sehr divers da bei den Fledermäusen. Auch sehr faszinierend. Das ist natürlich der eine große Aspekt, auch die Echoortung. Also das ist natürlich ein ganz spannendes Thema.
Wie ist das überhaupt? Ich habe gleich noch eine spezielle Frage, die sich auf die Beute bezieht. Aber ich kenne das jetzt auch aus der Musik oder man kennt das auch vom Bauen her. Es gibt ja durchaus auch Materialien, die Schall schlucken oder die Schallecho verändern. Man will ja manchmal auch beim Bauen, ob es in der Tonhalle ist, ob es in der Kirche ist. Also man will manchmal Hall erzeugen, manchmal will man gar keinen Schall und Hall. Ja. Und kann dann durch Stoff oder durch irgendwelche Winkel auch Schall und Echo verändern.
Ja.
Wie ist das denn überhaupt bei den Fledermäusen? Können die, egal welche Oberfläche das ist, das gut lokalisieren? Oder ist es zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwo sind, wo in der Gardine runterhängt, sag ich mal, oder ein Vorhang, der vielleicht den Schall nicht so zurückwirft, ist es da schwieriger für die?
Ja, oder? Also das ist natürlich müssen die auch mit unterschiedlichen Oberflächen arbeiten. Also alles, was ein Schall zurückwirft oder ein Echo zurückwirft, also alles, was Struktur hat, ist für sie klar zu erkennen im Prinzip. Es gibt da so ein paar Probleme eigentlich nicht, also Besonderheiten. Also eine Sache ist zum Beispiel Wasser. Wasser ist die einzige natürliche Oberfläche, die den Schall so zurückwirft, wie er ankommt. Also quasi im Prinzip kein Echo erzeugt, weil die meisten ja so von schräg drauf orten, wenn die da jetzt ankommen und zum Beispiel trinken wollen. Dann erkennen sie sofort Wasser, weil sie kein Echo zurückbekommen. Also alles, was reflektiert, ist für sie Wasser. Und das ist tatsächlich bei allen Fledermäusen angeboren. Also das hat man untersucht.
Und hat das habe ich noch nicht verstanden.
Also das ist, man stellt sich vor, eine glatte Oberfläche. Die Fledermaus kommt angeflogen und
wirft ihr einen Ultraschallsignal da drauf.
Von schräg oben, genau. Und in dem gleichen Winkel wird das Echo ja zurückgestrahlt, also weggestrahlt.
Ja, aber in
Einfallwinkel gleich, genau. Ausfallwinkel.
Eigentlich wie beim Billardspiel.
Genau, und das heißt, die Fledermaus bekommt kein Echo. Wenn sie solche, sie muss schon direkt drauf orten, quasi, um dann ein Echo zurückzubekommen. Ja. Und das ist für sie dann tatsächlich Wasser. Und das hat man rausgefunden, indem man auch einfach glatte Metallplatten hingelegt hat und die Fledermäuse versucht haben zu trinken. Weil für die Fledermäuse war das ganz klar Wasser. Also sie kennen halt nichts anderes, was so reagiert in der Natur. Gibt es ja auch streng genommen gar nicht als Wasser. Und
wie ist das denn in der Zivilisation dann mit diesen ganzen geraden Flächen, auch großen Fensterfronten?
Genau, also bei Fensterfronten ist tatsächlich das Problem, dass sie kollidieren auch, weil auch vertikale Flächen natürlich genauso reagieren und das Ortungssignal wegleiten. Und für Fledermäuse dann im Prinzip die Situation ist, da ist nichts. Und sie fliegen einfach weiter und kollidieren dann auch mit also vertikalen, spiegelnden Flächen.
Und da hilft ja jetzt auch nicht, dass ich da einen schwarzen Kleber dran mache.
Nee, das ist natürlich
und da irgendwelche Vogelsilhouetten an der
oder man müsste sie dann aufrauen, dass sie halt tatsächlich einfach oder irgendwie so strukturieren, dass sie Echos zurückwerfen und nicht einfach abstrahlen oder wegspiegeln im Prinzip. Und man hat das tatsächlich beobachtet auch, dass Fledermäuse auf Autodächern versuchen zu trinken oder also dass sie tatsächlich dann halt da irritiert sind oder das nicht erkennen, dass es kein Wasser ist.
Mhm. Wie ist das denn überhaupt? Jetzt können Fledermäuse ja teilweise auch sehr alt werden. Mhm. Also die sind ja, die sind ja mit den Mäusen nicht verwandt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber sind ja eine eigene Ordnung unterhalb der Säugetiere, die Fledertiere. Ne? Wir sprechen jetzt über die Fledermäuse, das andere sind noch die Flughunde. Ne? Ist da richtig?
Ja, da gibt es Fastentiere. Also das ist natürlich, früher hat man tatsächlich einsortiert. So, ich meine, das ist ja so in der Biologie, alles muss irgendwo in Schächtelchen und Schachteln und Schubladen.
Alles auch im Prozess.
Genau. Aber da hat man das tatsächlich in 2000 auch genetisch nochmal ein bisschen aufgearbeitet und gemerkt, man hat früher in diese Megachiroptera, also Chiroptera ist die Ordnung Fledertiere oder Handflügler, ist ja die Übersetzung von Chiro, wieder Chiropraktiker. Um Chera, der Flügel, also Handflügler, hat man eingeteilt in die großen Handflügler, also die Megachiroptera und die Mikrochiroptera, die ganzen kleinen. Und da hat man gemerkt, das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Genetisch hat sich das so ein bisschen anders dargestellt. Und jetzt gibt es die Yin-Therochiroptera und die Yang-Chiroptera. also nach frei nach Yin und Yang. Und da hat man dann die Flughunde zusammen mit einer anderen Gruppe der Rundblattnasen zusammengepackt und dann den Rest in die Yanguchiroptera. Und das ist so im Moment so die Aufteilung der Artengruppen quasi.
Okay, also dann haben wir das zumindest kurz mal ja, angesprochen. Genau, einmal die Taxonomie. Aber mir war es jetzt vor allen Dingen wichtig, obwohl wir vorhin es eigentlich schon kurz angesprochen haben, weil wir das in der Aufzählung mit den Nagetieren gemacht haben, genau, dass sie mit den Mäusen irgendwie gar nichts zu tun haben, genau, und auch nicht mit den Insektenfressern, das ja, jetzt vielleicht auch manche denken, sondern eine eigene Ordnung haben. Ja. Und ich weiß jetzt von Mäusen zum Beispiel, die sind dabei ja auch recht klein und haben auch einen sehr hohen Stoffwechsel. Genau. Also so, ne, dass die halt sehr jung sterben oder in unseren Maßstäben jung, also 1-2 Jahre alt meistens, werden je nach Art. Und bei Fledermäusen gibt es ja durchaus Beispiele von 20, 30 oder 40 ja, Jahren, die, genau, die alt werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist,
also, weiß man, woher das kommt eigentlich?
Ja, das ist auch eine relativ frische Erkenntnis aus der Wissenschaft tatsächlich. Also das ist genau richtig. Fledermäuse haben auch einen unheimlich hohen Stoffwechselkreislauf, genau wie manche Spitzmäuse. Aber man hat dann immer überlegt, woran könnte das liegen? Die machen ja, halten ja einen Winterschlaf, also sind
aber auch nicht alle.
Genau, nicht alle. Aber da hat man vielleicht so damals so überlegt, naja, so ein paar Monate dann aus dem Verkehr gezogen, da spart man ja Energie und vielleicht hilft das dann beim Altern.
Vielleicht sparen die sich diesen Weihnachtsstress.
Genau, richtig, genau, eben.
Da und weil diese Günther ja auch Jahresrückblicke, vielleicht das ist, genau, das ist das, bestimmt Lebenserhalt.
Ich glaube ja, ich glaube auch, dass einem das schon gleich ein paar Jahre plus bringt, wenn man darauf verzichtet.
Und vielleicht weniger Lebkuchen essen. Ja. Das hieß weniger Zimtsterne. Nee, das will ich nicht.
Nein, man muss das abwägen, genau, was das ja, Vorteil hat. Aber tatsächlich hat man jetzt rausgefunden, dass das auch mit dem Zellprozessen zu tun hat. Das ist ja, das Altern ist ja nichts anderes als im Prinzip bei jeder Zellteilung unsere Chromosomen immer kürzer werden, weil da immer ein Stückchen verloren geht. Das Altern ist, dass halt die Chromosomen irgendwann so kurz sind, dass sie auch schwächer werden, die Zellen, und weniger gut reagieren können auf Probleme. Auch selber nicht so lange leben. Und das haben Fledermäuse geschafft, das zu umgehen, indem die so spezielle Proteine haben, die Chromosomen schützen, sodass sie nicht kürzer werden und relativ lange so gleich lang bleiben. Und deswegen altern die im Prinzip nicht.
Also brauchen wir diese Proteine.
Ja, ja, wer ewig leben will, ja.
Ja, genau.
Das ist dann immer die Frage.
Das ist dann die Frage. Genau. Aber eigentlich kamen wir ja auf das Thema, weil ich hatte mich gefragt, wir waren ja noch vorhin bei diesen Kollisionen mit diesen, genau, glatten Flächen. Ja. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, die werden ja jetzt vergleichsweise alt, zumindest gibt es Arten, die alt werden. Und können die das eigentlich lernen? Lernen die damit umzugehen? Also, dass es diese Glasscheiben gibt oder wo die sind? Merken die sich sowas? Mhm. Man spricht ja in der Verhaltensbiologie manchmal von diesen Landscapes of Fear. So, ja. Also kriegen die da, ja, ich meine, lernen die das kennen? Also wie das ist in ihr Raumrange da?
Ja, auf jeden Fall. Also Fledermäuse lernen auch ihr ganzes Leben lang, könnte man sagen. Allerdings ist tatsächlich mit diesem Signal, was sie jetzt zum Beispiel vom Wasser bekommen, das lernen die nicht mehr. Also die bei diesem Versuch, der da von Kollegen Max Planck gemacht wurde, sind die tatsächlich immer wieder über diese Metallplatten geflogen und haben versucht zu trinken. Also das haben die nicht gelernt. Die sind halt 10, 20 Mal drüber geflogen. Also das ist so festgeschrieben, dass sie das halt nicht überschreiben können im Prinzip. Also das ist.
Das heißt, ja, aber doch dann auch. Ich weiß nicht, kann man das daraus schließen, dass die sich dann eigentlich auch keine Landkarte im Kopf entwickeln, nee, doch, von ihrer Gegend, sondern dass, nee, sie die eigentlich bei jedem Ausflug neu kennenlernen?
Nee, das wiederum nicht. Also das machen sie sehr wohl. Also dass sie tatsächlich diese Mindmaps haben, also tatsächlich eine Landkarte im Kopf haben, wo sie langfliegen. Also die können zum Beispiel auch abkürzen. Das hat man jetzt herausgefunden, dass sie tatsächlich auch Wege abkürzen können und nach Erinnerung fliegen. Also da gibt es auch so eine Anekdote, dass tatsächlich da Leute mal renoviert haben. Die hatten ein Haus oder haben eine Wohnung gehabt mit einem Balkon. Das war so über Eck der Balkon an einem Hochhaus. Und haben dann im Sommer renoviert und ihre Möbel rausgestellt. Und abends hörten sie dann ein komisches Geräusch, guckten auf den Balkon. Und da lagen dann drei Fledermäuse vor diesem Schrank, der auf dem Balkon jetzt stand. Und da haben die sich natürlich schon ein bisschen gewundert und haben das danach wieder beobachtet weiter auch und haben dann gesehen, dass die Fledermäuse abends dann da jetzt immer einen Bogen um diesen Balkon geflogen sind, über den sie vorher immer abgekürzt haben.
Mhm.
Also die merken sich schon solche Ereignisse und ändern dann auch ihre Karten im Prinzip und passen das danach an. Also das ist schon so, dass die sehr, sehr gut lernen können und sehr, sehr detaillierte Karten haben, weil die auch zum Teil ja über lange Distanzen manchmal fliegen.
Mhm. Vielleicht kommen wir über den Bogen auch mal zur Sprache. Also man kennt das ja jetzt mit der Ultraschallortung, da haben wir jetzt auch schon kurz drüber gesprochen, wahrscheinlich viel weniger als das Thema verdient. Können wir wahrscheinlich 3 Podcast-Folgen nur über Echoortung machen. Jetzt gibt es ja auch sowas wie ein Balzgesang. Mhm. Jetzt gibt es auch sowas, dass ich glaube, die Alttiere, also die Mutter, auch die Jungtiere individuell erkennen kann. Und dann gibt es wahrscheinlich auch eine Vielzahl an sozialen Tönen, die man noch gar nicht alle erforscht hat. Ich kenne es zumindest auch von Vögeln so, dass einfach verschiedene soziale Tiere ja höchstwahrscheinlich einfach viel, viel differenzierter noch kommunizieren, als wir es bisher mitbekommen haben. Ja. Und es liegt ja nah, gerade bei Tieren, die jetzt auch in Schlafgemeinschaften, auch in verschiedenen Schlafgemeinschaften zusammenhocken, und die dann auch sehr alt werden teilweise, dass die auch miteinander irgendwie Kontakt haben und sich was mitteilen. Ja. Und die Frage jetzt aufs Lernen erstmal vielleicht bezogen, gibt es Hinweise darauf, dass die das weitergeben, was sie gelernt haben?
Ja, also das ist ein hochspannendes Thema. Also Fledermäuse sind ja in der Tat hochsoziale Tiere. Und also die Sprache erlernen sie tatsächlich, wie wir auch die Sprache erlernen. Also die fangen an im Babyalter quasi die Erwachsenen zu imitieren und zu babbeln. Da gibt's eine Forscherin aus Berlin, die mir am Knörnschild, die dazu forscht und das auch wunderbar beschrieben hat, wie das funktioniert. Also genauso wie wir lernen die auch die Sprache. Und man geht davon aus, dass da auf jeden Fall auch mit Dialekten zu rechnen ist bei Fledermäusen. Und gerade was die Sozialrufe angeht, da fischen wir auch immer noch so ein bisschen im Trüben. Also das ist,
wir beschäftigen. Gibt es da auch Hinweise drauf, dass die Berliner die Ulmer zum Beispiel nicht verstehen?
Ja, also so genau ist es jetzt, glaube ich, noch nicht erforscht worden. Aber zum Beispiel bei Nagetieren, bei Hausmäusen weiß man das auf jeden Fall. Da gab es Experimente mit französischen und deutschen Mäusen, die sich da tatsächlich nicht so verstanden haben, beziehungsweise da noch unterscheiden konnten und dann immer bei sich blieben quasi. Und bei Fledermäusen ist das auch zu vermuten, dass es da vielleicht auch so Dialekte gibt.
Ja, es gibt ja manchmal auch, ich glaube, bei Krähenvögeln ist es so, bei Delfinen ist es, glaube ich, auch so, dass es eine Art Universalsprache gibt. Mhm. Dann noch ein Individual, teilweise auch Wortschatz und nochmal sowas wie Familiendialekte ne? oder dann halt Populationsdialekte.
Ja. Ja, also das ist natürlich bei Fledermäusen noch viel, viel weniger untersucht als bei Vögeln zum Teil. Wenn man natürlich dann im Ultraschallbereich ist, bisher konnte man die immer so einigermaßen abbilden, die Rufe. Aber da sind noch viel, viel mehr Informationen drin in diesen Rufen, als dass wir das abbilden können im Moment mit unserer Technik. Also man arbeitet tatsächlich gerade jetzt mit KI, ist natürlich auch so ein Stichwort, und mit der Stimmfarbe im Prinzip, um zu versuchen, da noch mehr Informationen aus den Rufen rauszulesen. Weil die Fledermäuse können ganz viel, also die können andere Fledermausarten daran erkennen, die können andere Geschlechter erkennen, wie du schon sagtest, die können ihre eigenen Jungtiere natürlich erkennen, was ja sehr wichtig ist. Die wählen danach Geschlechtspartner aus. Also da sind unheimlich viele Informationen drin, die wir alle noch gar nicht lesen können im Prinzip.
Gibt es denn schon Teilbereiche, wo man dann ein bisschen mehr erfahren hat? Oder ist es wirklich so grob, wie ich es gerade skizziert habe? Also es gibt sowas wie Jagd, es gibt sowas wie praktisch dann Jungenaufzucht, es gibt sowas wie Balz, es gibt sowas wie, ich sag mal, kollektives Gemurmel von 12.000 Fledermäusen in einer Höhle, wo dann auch die KI streikt, wenn sie da die Signale von 10 Mikrofonen versucht zu sortieren.
So weit ist man ja tatsächlich leider noch nicht, das müsste man da tatsächlich sehen, aber grob ja. Es gibt natürlich immer wieder Hinweise, also auch Experimente, dass man dann geguckt hat, okay, da sind diese Sozialrufe. Das hat man bei der Zwergfledermaus zum Beispiel genau untersucht, wann, in welchen Situationen werden die denn produziert, wann kommen die, hat das dann versucht im Labor auch nachzustellen, das zu verändern und hat gesehen, okay, das ist tatsächlich immer wenn eine andere Fledermaus in das Jagdrevier einer Fledermaus eindringt, dann kommen diese Sozialrufe, wo man dann vermutet, das ist wahrscheinlich, um zu zeigen, so hier, das ist mein Jagdrevier, such dir mal eine andere Ecke zum Jagen aus. Also da gibt es tatsächlich immer wieder Rufe, auch andere Kontaktrufe zwischen Weibchen und Jungtieren, um da so zu kommunizieren und zu zeigen, ich bin hier, wo bist du? Also das, da gibt es tatsächlich immer wieder einzelne Rufe, die dann auch schon ein bisschen detaillierter beschrieben sind oder auch gedeutet werden können, was dahinter steckt. Das schon.
Aber ist einfach noch ein ganz, ganz großes Forschungsfeld. Ja. Ja. Aber man kann schon sagen, der Verdacht liegt nahe, dass da wirklich noch sehr, sehr viel zu entdecken gibt und dass wir es vielleicht bisher auch noch unterschätzt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist noch ganz viel Spannendes zu entdecken. Ja.
Ihr könnt gerne auch nochmal den Podcast mit dem Willi Nachtigall hören, wo es über das Verhalten von Rotpilaren geht. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es da auch diese Schlafgemeinschaft geht und wie viel man eigentlich darüber weiß, was die dort miteinander kommunizieren. Und er ist jetzt einer der Rotmilan-Forscher überhaupt in Deutschland und hat dann auch einen Moment gestutzt und gesagt, ja, ich glaube auch, da ist viel mehr, als wir so denken, aber wir wissen eigentlich nichts darüber.
Ja, genau.
Also, und das sind jetzt Tiere, die kann man schön beobachten, wie sie den ganzen Tag auf dem Baum sitzen und wie sie fliegen. Das ist, glaube ich, noch mal viel leichter, aber da gibt es einfach noch viele Felder, wo man noch nicht geguckt hat oder wo vielleicht auch die Mittel bisher nicht da waren.
Sind. Genau, das ist auf jeden Fall.
Ja, höchst spannend mit der Sprache auf jeden Fall. Ja. Ich werde auch immer neugieriger auf die Fledermäuse, muss ich sagen.
Sehr schön, sehr erreicht.
Ja, wo wir gerade schon kurz diese Schlafgemeinschaften und überhaupt auch diese Gemeinschaftsplätze angesprochen haben. Wie vielfältig sind die eigentlich? Da gibt es ja, glaube ich, auch unterschiedlichste soziale Strukturen und auch unterschiedlichste Größen und Orte.
Ja.
Also was gibt's da
auf jeden Fall. Also da gibt es ein breites Spektrum von Einzelquartieren natürlich bis hin. Also wenn man es jetzt global betrachtet, mit Quartieren über Millionen von Fledermäusen, also man kennt das aus Amerika zum Beispiel, Höhlen mit den mexikanischen Freischwanzfledermäusen, millionenfach da in den Höhlen zusammensitzen, oder auch aus Thailand, aus Asien gibt es so große Quartiere, die da bekannt sind. Bis hin dann halt natürlich bei uns ist es eher so üblich, häufig so 60, 70 Tiere, aber natürlich auch zum Beispiel beim großen Mausohr, das dann halt auch mit weit über 1000 Individuen dann in einem Quartier hängt.
Und es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Sozialstrukturen im Hinblick darauf, sind die jetzt verwandt, bekannt oder
Also wie ist das? Das ist tatsächlich, also Sozialverhalten gibt es auch sehr unterschiedlich. Also es gibt da tatsächlich so Haremstrukturen in den Tropen, wo dann ein Männchen mit mehreren Weibchen zusammensitzt.
Jetzt wird es interessant.
Genau. Aber sehr wenige. Tatsächlich, da die höhlen dann so Termitennester aus und versammeln dann da ein paar Weibchen um sich und da sind da auch sehr territorial und sehr aggressiv gegenüber Eindringlingen. Und dann gibt es aber andere, bei uns sind häufig so sogenannte Fission-Fusion-Gruppen, also die immer so ein bisschen wechseln. Die müssen auch noch nicht mal dann immer alle ganz eng miteinander verwandt sein, aber generell ist es natürlich schon so, dass die Weibchen meistens in den Gruppen bleiben und die Männchen abwandern. Das ist ja so ein häufiges System bei vielen Säugetieren, dass die Männchen abwandern, um dann halt auch zu verhindern, dass es zu Inzucht kommt und einfach die genetische Diversität halt nicht abnimmt. Und das ist auch bei den Fledermäusen meistens so, dass die Männchen abwandern und die Weibchen halt da bleiben.
Ja, das war Teil 1 meines Gespräches mit Frauke Krüger zum Thema Fledermäuse. Ein kleiner Rundumschlag erst einmal, bevor wir irgendwann in die Tiefe gehen. Teil 2 wird dazu in Kürze auch noch folgen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, Frauke, für deine Kompetenz, aber auch für deine Zeit. Und auch für deine Art, also solche Dinge zu vermitteln, im Dialog zu gehen und auf so spannende, natürliche Art und Weise über Forschung zu berichten, finde ich immer, macht mir einfach großen Spaß. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und was dann noch so kommt. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Mir hilft es immer, wenn ich etwas zu schreiben dabei habe, wenn ich mir so einen Film angucke, wenn ich mir einen Podcast anhöre, bei einem Vortrag bin oder auf einer Führung in einem Seminar bin.
Wir in unseren Seminaren machen das so, dass wir grundsätzlich auch keine Skripte herausgeben, weil wir der Meinung sind, dass man eigentlich nur sein eigenes Skript schreiben kann und sollte, auch aus pädagogischen Gründen, weil man sich Dinge so besser merkt. Jeder steht woanders, jeder hat ein anderes Vorwissen und andere Interessen. Und da ist es gut, auf dem Vorhandenen aufzubauen und auch so derart zuzuhören, dass immer so eine Frage mitläuft, was schreibe ich mir eigentlich auf und wie formuliere ich es? Was fehlt mir noch? Was habe ich eigentlich noch für weitergehende Fragen? Das hält dann so ein Thema lebendig, macht es zu deinem eigenen und sorgt eigentlich auch dafür, dass Motivation da ist, da vielleicht nochmal weiterzugehen. Also kleiner Tipp, schreibt euch ruhig Sachen mit, habt immer sowas dabei, vielleicht ein kleines Büchlein, was halt immer dabei ist, auch wenn ihr durch den Wald und über die Felder zieht. So, und jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Teil.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.